damals schon angekündigt oder angedroht, ich mache da weiter. Das würde ich heute gerne tun. Wir schauen noch mal ganz klein bisschen zurück. Ich hatte die Predigtreihe, es kommen noch ein paar Predigten, wenn ihr wollt, genannt Daniel, Glaube in herausfordernden Zeiten. Und habe so versucht, den Fokus darauf zu legen, dass wir in Daniel jemanden haben, der uns ein großes Vorbild sein kann für genau unsere Situation, wenn wir als Menschen in einer Gesellschaft, in einem Land, in einer Zeit leben, die sich mehr und mehr von Gott, seinen Geboten, seiner Heiligkeit, seiner Allmacht abwendet. Wie kann man da als Nachfolger Gottes leben? Und wir hatten beim ersten Mal so Punkte rausgearbeitet, dass es uns hilft, wenn wir daran festhalten, dass Gott souverän ist, der souveräne Herr der Geschichte, wie es gerade auch eben gebetet worden ist, der unsere kleinen menschlichen, unser Leben kennt, aber der auch die großen Geschicke, alles, was passiert, in seiner Hand hält. Er ist souverän. Die Dinge passieren nicht so irgendwie, aus Versehen, dass Gott nicht mitgekriegt hat, was hier so passiert auf der Erde, sondern er ist der Herr der Geschichte, der großen Geschichte und deiner und meiner kleinen Geschichte. Und Daniel ist uns ein Vorbild darin geworden, dass der Herr unser oberster Wert sein soll. Am Beispiel dieser heiligen Gefäße, wenn ihr euch erinnert, die von Nebukadnezar, dem babylonischen Weltreichherrscher, aus Jerusalem als Beute mitgenommen worden waren, die er in die Schatzkammer seiner Götter gestellt hat, so als unter ferner liefen, aber die für Daniel ein Sinnbild dafür waren, wer Gott ist, heilig, der Besondere, unser oberster Wert. Und wenn wir beten, Vater unser, geheiligt werde dein Name, dann ist es ein Ausdruck davon, dass wir daran festhalten, dass Gott und seine Meinung, sein Wort, sein Wesen unser oberster Wert ist. Töchter und Söhne Gottes kennen sollen, kennen dürfen und darin leben sollen. Ihr erinnert euch, Daniel und seine Freunde wurden ja verschleppt in das ferne Babylon und als Teil der babylonischen Kultur, Gehirnwäsche, sage ich mal, in der Ausbildung, die sie dort genießen sollten auch oder wurden auch ihre Namen geändert. Die Namen, die alle auf Gott, den Herrn hinwiesen, wurden in heidnischen Namen umgeändert. Aber es hat nichts daran geändert, dass sie in ihrer Inneren, in ihrer Herzensidentität bei Gott geblieben sind. Und für uns, Christin, Christ in einer gottabgewandten Gesellschaft zu sein, zu bleiben, das drückt Petrus auch im ersten Petrusbrief im Kapitel 3, Vers 15 aus, wo er schreibt an die Gemeinde: Heiligt den Herrn Jesus Christus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit, die Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung zu geben, die in euch ist. Und das sind diese zwei Aspekte, dieser inwendige, dass wir festhalten an der Heiligkeit Gottes. Christus ist Christus in euren Herzen. Haltet fest an dem, wer Christus ist. Und stellt ihn als euren Oberreit, dass jemand von euch wissen will, auch davon zu erzählen, welche Hoffnung euer Leben trägt, beeinflusst, was ihr glaubt. Und da ist nicht so sehr jetzt irgendwie Predigen gemeint, sondern einfach dieses kleine Gespräch, wenn so dieses Thema aufkommt, was gibt dir Halt im Leben? Und wenn wir jetzt weitergehen in Daniel und das zweite Kapitel miteinander anschauen, dann erinnern wir uns daran, dass Daniel verschleppt wurde in diese riesige Metropole Babylon, eine Megacity. Und ich würde mit euch dieses Thema unter zwei Punkte heute anschauen. Ich wollte darüber nachdenken, gibt es übernatürliche Offenbarung? Und der zweite Punkt ist, das letzte Wort hat der Herr. Und wir steigen einfach mal ein in den Text. Unter dem Thema gibt es übernatürliche Offenbarung. Das ist Kapitel 2 aus dem Buch Daniel. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich hatte einen Traum. Und mein Geist war unruhig zu verstehen, was der Traum bedeutet. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig, sag deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Erstmal bis dahin. Der Weltherrscher oder der Herrscher dieses Weltreiches, Nebukadnezar, hat einen Traum. Na gut, ab und zu träumt man halt, aber dieser Traum, der war so besonders, dass er dadurch aufgeschreckt war und gemerkt hat, das ist nicht normal. Das ist ein Traum, der bedeutet irgendwas, der muss irgendwas für mich bedeuten. Da ist was Übernatürliches dahinter. Und wie das damals so üblich war, hat auch er ein ganzes Heer von Menschen angestellt, sage ich mal, die ihm in so einer Situation eine Hilfe sein können, wenn er nicht mehr weiter weiß. Das waren eben Zeichendeuter, Wahrsager, weise Leute, Zauberer steht hier, also Doktor oder Politberater. Denn was hatten die normalerweise zu tun? Wenn der König ein Problem hatte, wo er nicht weiterkam, dann hat er diese Beratertruppe hergeholt und hat ihnen das Problem so gesagt. Und die haben dann angefangen nachzudenken. Die haben tatsächlich analysiert. Die kannten die Zeit, die kannten die Gesellschaft, die kannten die Herausforderungen, politisch, sozial. Und aus dem, was der König gesagt hatte, und dem, was sie wussten, haben sie eine gute Analyse gemacht und ihm dann einen Rat gegeben. Im Grunde genommen kann man sagen, war das so eine verstandesgemäße politische Beratung mit einem bisschen esoterischen Anstrich. Also der König hat vielleicht gesagt, ich bin da gestern spazieren gewesen und dann sind die Vögel, die normalerweise von links nach rechts fliegen, von links nach rechts geflogen oder von rechts nach links, was habe ich jetzt gesagt? Andersrum halt, ne? Und dann haben die Leute diese Berater haben dann überlegt, und dann haben sie nachgedacht, was für Probleme haben wir denn jetzt gerade? Es ist Erntezeit und unser Bote hatte schon berichtet, dass im Nachbarland die Heuschrecken eingefallen sind. Und dann haben sie dem König gesagt, ja, das bedeutet, dass wir Vorsorge treffen müssen, weil wahrscheinlich eine große Hungersnot kommen wird, weil die Heuschrecken kommen. Und der König hat das dann gemacht und siehe da, ab und zu ist auch genau das eingetreten, was sie gesagt haben. Die Heuschrecken kamen und es hat funktioniert. Es war also mehr so eine Zukunftsvorhersage durch genaues Beobachten des Umfeldes. Aber jetzt macht Nebukadnezar an der Stelle etwas, was er vielleicht vorher noch nie gemacht hatte. Er sagt ihnen nicht, was er geträumt hat. Und das verwirrt jetzt natürlich diese Zeichendeuter. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort steht fest, werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir jetzt den Traum und seine Deutung. Sie antworteten wiederum und sprachen: Der König sage den Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Jetzt wird schon ein bisschen blöd, ne? Also der Nebukadnezar war so ein typischer antiker Machtmensch und absolutistischer Herrscher. Und wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wurde das gemacht. Und jetzt sagt er einfach zu seinen Leuten, ja, ihr seid die Spezialisten. Sagt mir doch jetzt mal den Traum, sonst mache ich euch einen Kopf kürzer. Und der war so drauf. Das war so ein leicht cholerischer Potentat, der hat das auch gemacht. Und da wird es ihnen schon ein bisschen heiß, den Weisen. Und sie sagen ihnen, ja, sag uns doch den Traum, dann wollen wir ihn deuten. So nach dem Motto, egal was er geträumt hat, uns fällt schon was Cleveres ein, wie wir das vernünftig erklären können, so wie sonst auch immer. Und der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort feststeht. Aber werdet ihr mich den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Ganz klar, Nebukadnezar sagt, also, wenn ich wirklich sicher gehen will, dass bei diesem wichtigen Traum ich nicht belogen werde, in die Irre geführt werde, an der Nase rumgeführt werde von diesen meinen weisen Leuten hier, dann will ich, dass die mir diesen Traum sagen. Daran kann ich erkennen, dass auch das, was ihr mir als Deutung liefert, richtig ist. Das war sein Test. Und er denkt sich, das müssen sie doch können. Sie sind zuständig für den Draht zu den Göttern, für das Übernatürliche. Ich habe einen übernatürlichen Traum. Die können mir das Übernatürliche zugänglich machen. Und jetzt kommt ein dramatisches Zugeständnis oder Eingeständnis der Wahrsager, denn sie antworteten dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichendeuter weisen und es hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Das ist jetzt natürlich der Hammer. Nebukadnezars Fachleute für das Übernatürliche leisten jetzt den Offenbarungseid und sagen, also König, es ist unmöglich, kein Mensch kann das. Es gibt keinen Zugang zum Übernatürlichen. Wir haben keine übernatürliche Offenbarung. Und es ist so eine menschliche Ohnmacht, die sich hier zeigt. Und der König, der ist stinksauer und fällt sein Urteil. Und wir können weiterlesen, dass er befahl, alle Weisen von Babylon umzubringen. Und das Urteil ging heraus an seine Palastwache. Und auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Also er hat das wahrgemacht, was er angedroht hat. Wenn ihr mir nicht sagen könnt, was es damit auf sich hat, wenn ihr überhaupt gar keinen Draht zum Übernatürlichen habt, dann brauche ich euch nicht. Dann seid ihr hiermit entlassen. Und entlassen war in seinen Augen dann etwas drastischer, als es heute so ist. Menschliche Ohnmacht. Und die diese Geschichte kennen, die wissen ja, dass Daniel diesen Traum deuten wird und jetzt ist dem König sagen wird und ihn auch deuten wird. Und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ne? Daniel, das lesen wir im ersten Kapitel, am Ende des ersten Kapitels, in Vers 20, war natürlich viel klüger. Sie, Daniel und seine Freunde, und Weisen in seinem Reich. Da steht, der König fand sie, Daniel und seine Freunde, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Also Leute in den Schlüssel. Der Daniel, der war einfach viel, viel schlauer und weiser als die anderen Leute in Nebukadnezars Reich. Und das kann es nicht sein. Was denkt ihr denn, dass der entscheidende Unterschied war? Deinen Freunden? Denn das nützt ja nun auch nichts, wenn du vor einem Diktator stehst und sagen sollst, was er letzte Nacht geträumt hat. Da kannst du lang studiert haben. Was denkt ihr, dass der Unterschied war? Der Draht zum lebendigen Gott, hast du gesagt. Amen, genau das ist es. Daniel war im Kontakt zum lebendigen Gott. Er war sich der Souveränität und der Präsenz und der Allmacht Gottes bewusst und er rechnet mit ihr. Wie ist es mit uns? Mit unserem Verstand, mit unserer Analyse, unseres Lebens, im Kleinen und im Großen. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann ist das im Grunde ganz genauso. Du bist im Kontakt mit dem lebendigen Gott und er kann dir Dinge zeigen, die du so nicht wissen kannst. Und wenn wir bei den Zeichendeutern und diesen Zauberern, diesen angestellten Politberatern die menschliche Ohnmacht sehen, erleben wir jetzt bei Daniel, der immer noch sehr jung war, zu diesem Zeitpunkt vielleicht irgendwie 20 oder so, erleben wir eine irre geistliche Vollmacht, wie der jetzt reagiert. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu entdecken. Und er fragt ihn, wieso ist das so? Und er macht es auf so eine besonnene und kluge Weise, dass diese Leibwachenchef ihn tatsächlich ernst nimmt und ihm auch möglich macht, dass er zum König gehen kann und den König fragen kann. Und er fragt auch den König, warum hast du so ein strenges Urteil erlassen und bittet den König, ihm eine Frist zu geben. Da heißt hier wörtlich, ging Daniel hinein, bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Ja, das ist schon krass, ne? Weil der geht da zum König rein und sagt, gib uns ein bisschen Zeit, tu das Urteil noch nicht vollstrecken, damit wir dir das sagen können. Wir werden dir das sagen können. Ne? Das ist ein Wahnsinnsglaube, den Daniel da an den Tag gelegt hat. Der normale Reflex wäre gewesen, einen Koffer zu packen, ein Zugticket zu lösen und ins Ausland zu fahren. Ne? Zu sagen, der spinnt ja, der Herrscher, und kein Mensch kann ihm das sagen. Und Daniel im Bewusstsein, dass es den großen, allmächtigen Gott gibt, und er sich offenbart, geht er zum König und sagt, wir werden dir das sagen. Und wie es dann weitergeht, das ist auch ein Vorbild für uns. Es heißt in Vers 17, Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Also man könnte sagen, jetzt treffen sich unsere jungen Leute zu einer Gebetskleingruppe und sie bitten Gott um Gnade, weil sie wissen, nur Gottes Offenbarung kann ihr helfen. Und sie bitten, dass Gott eingreift und in ihnen das zeigt, damit dieses Urteil nicht vollstreckt wird. Also darin ist uns Daniel und seine Freunde auch ein absolutes Vorbild. Wenn wir an so einen Punkt kommen, wo wir wissen, das verstehen wir nicht, da brauchen wir göttliche Weisheit, eine göttliche Einsicht in unser Leben, was machen wir dann? Verlassen wir uns dann mehr so auf unserem Verstand und versuchen das so zu regeln mit den Möglichkeiten, die wir als Menschen haben? Rufen wir dann jemanden an, lassen irgendwelche Beziehungen spielen? Das sind alles so die üblichen Dinge, die wir so kennen und auch tun. Oder gehen wir echt ins Gebet? Am besten noch mit anderen zusammen und sagen, Herr, das ist echt jetzt ein Punkt, an dem wir eine besondere Einsicht von dir brauchen für unser Leben. Und Gott macht es tatsächlich so. Und das ist die Frage, die sich uns heute stellt. Greift Gott immer noch so ganz akut in unser Leben rein oder hat er uns einfach irgendwie ein paar Gebote hingehauen, ein paar Eigenschaften Gottes und die können wir auswendig lernen und glauben oder nicht glauben? Oder ist es immer noch so, dass Gott heutzutage in unser Leben hineinspricht? Und wenn ja, wie tut er das? Bei Daniel ist es so, dass es hier heißt, das Geheimnis wurde Daniel in einem Gesicht, in einer Vision, in der Nacht offenbart. Und was Daniel dann macht, ist auch bezeichnend, er fängt an, Gott zu loben. Und ihr könnt euch zu Hause mal in diesem Kapitel 2 diesen Lobgesang nochmal so auf den Lippen zergehen lassen, mitbeten, mitloben. Das ist wirklich ein sehr schönes Gebet, was Daniel da spricht. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Da bestätigt Daniel nochmal in diesem Lobpreisgebet, was er für eine Sichtweise von Gott hat. Gott, der Zeit und Stunde ändert, der Herr über alle Reiche ist, über alle Könige, die er absetzt und einsetzt. Und der auch offenbaren kann, was verborgen ist. Und das hat Daniel hier erlebt. Und das ist eben der Unterschied zwischen dem, was die Zeichendeuter von Nebukadnezar gemacht haben, die so eine Art Vernunftanalyse der Gegebenheiten aufgrund ihrer Informationen gemacht haben und dann dem König einen Ratschlag gegeben haben. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser prophetischen Offenbarung aus der übernatürlichen Dimension. Und Daniel hat ganz fest darauf vertraut, dass Gott ihm das zeigen wird. Und die meisten Menschen würden sagen, sowas ist Spinnerei oder Einbildung, wenn du dich an sowas hältst. Aber es ist so, so wichtig, dass wir an dieser Dimension Gottes auch konkret festhalten. Der Apostel Petrus berichtet, wie das in seinem Leben war, und er berichtet uns über ein ganz besonderes Erlebnis, das seinen Glauben ganz ungemein geprägt und gestärkt hat. Da schreibt er, und er berichtet da über sein Erlebnis auf dem Berg der Verklärung. Er schreibt da: Denn wir haben uns keineswegs auf Mythen oder frei erfundene Geschichten gestützt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und seinem Wiederkommen erzählten. Nein, wir haben von Gott, dem Vater, Größe mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit damals, als eine Stimme von der höchsten Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein über alles geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wir haben diese himmlische Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ja, da würde man gerne dabei gewesen sein und auch die Jesus in seiner neuen Gestalt sehen und diese Stimme vom Himmel hören. Und wir können schon verstehen, dass das den Glauben von Petrus enorm gestärkt hat, dass er gewusst hat, es gibt diese Dimension des Übernatürlichen, das ist alles keine Einbildung. Ich muss nicht nur den Worten vertrauen, sondern ich habe das erlebt. Aber wir waren ja nicht dabei. Und schon die Menschen, an die Petrus schreibt, waren nicht dabei. Und deswegen ist so wichtig, was er dem hinzufügt. Da schreibt er: Und eine noch festere Grundlage. Ist ja schon eine sehr feste Grundlage, wenn du so ein übernatürliches Erlebnis wie jetzt der Daniel in der Nacht oder wie der Petrus auf dem Berg hast. Aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Vor allem aber müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus einer eigenen Deutung stammt. Denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen haben. Da lenkt jetzt Petrus unseren Fokus auf das Wort. Und das Wort Gottes ist ein reales, Reden Gottes in unser Leben hinein. Oft genug auch prophetisch. Und es sagt Petrus hier, ist nicht menschengemacht. Wenn die Bibel prophetisch in dein Leben spricht, ist nicht menschengemacht. Auch wenn Menschen dieses Buch geschrieben haben, es steckt der Heilige Geist dahinter. Durch ihn bewirkt das Wort selbst Überzeugung. Wie als wenn du auf dem Berg mit dabei gewesen wärst. Das ist etwas, was übernatürlich durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes in deinem Leben passiert. Und du kannst die Frage stellen, was hast du, Vater im Himmel, heute durch dein Wort mir zu sagen? Und es hat eine absolute prophetische Dimension für deinen Tag, für dein Leben. Träume, so wie jetzt bei Nebukadnezar, kommen in der Bibel tatsächlich ab und an vor, aber eher selten. Im Neuen Testament sogar noch seltener. Und wir haben in der Bibel sogar etliche Warnungen, sich zu sehr auf sowas zu verlassen. In Jeremia 23 zum Beispiel lesen wir in Vers 28, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Also schon damals auch eine Fokussierung auf das Wort Gottes. Oder im Prediger steht in Kapitel 5, Vers 6, wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Also auch die Gefahr, dass man sich selbst mit den Träumen oder die Träume einfach überbewertet, fehlbewertet. Und in Jeremia 29 ist es am krassesten, da sagt Gott, da spricht der Herr, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Auch dieses Risiko gibt es, dass Menschen sich an der Stelle irgendwo verlieren und dann Dinge sagen, die überhaupt gar nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und deswegen ist das Wort Gottes der Maßstab für all diese Dinge, wenn sie denn vorkommen. Und ihr dürft sicher sein, dass das Wort Gottes, so wie es Petrus sagt, eine noch festere Grundlage ist für das reale Reden Gottes in unser Leben hinein. Wir haben also bei Daniel einmal diese angestellten Wahrsager und dann Daniel und seine Freunde. Und die einen stehen für eine Verstandesleistung ohne Offenbarung, die sagen, wenn du uns nicht die Infos gibst, die wir brauchen, dann kann kein Mensch dir sagen, was das bedeutet, was du geträumt hast. Und auf der anderen Seite haben wir Daniel, der sagt, es kann mir nur Gott zeigen, das ist glasklar, es kann Draht zum lebendigen Gott und Gott kann es nicht mit meinem Verstand ergründen. Und er hat diesen Draht zum lebendigen Gott und Gott zeigt ihm das. Und beide Gruppen sind ja hochgebildet und heute wird ja oft ein Gegensatz postuliert zwischen Verstand und Glaube. Und das liegt daran, dass Gott als allmächtiger Gott, als die Ursprung des Übernatürlichen auch kategorisch abgelehnt wird. Tatsächlich gibt es auch ein Problem für schlaue Menschen, die Christen sind. Und das ist nämlich, dass sie dem Verstand vertrauen und Gott erst ins Spiel bringen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das ist so ein großes Risiko, wenn wir auf den Verstand vertrauen und alles menschlich tun und machen und dann merken wir, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, jetzt müssen wir Gott ins Spiel bringen. Richtig wäre, und das macht Daniel mit hier so vorbildlich, dass wir zuallererst und immer Gott vertrauen und dann unseren Verstand auch gebrauchen. Das ist kein Gegenstand, kein Gegensatz Glaube und Verstand, aber die Reihenfolge muss einfach stimmen. Ne? Wenn wir anfangen, nur auf unseren Verstand zu vertrauen und dann irgendwann zu sagen, boah, jetzt komme ich nicht mehr weiter, dann ist das nicht, was Gott will von uns, sondern er will, dass wir unmittelbar, jeden Tag, in allen Lebenslagen Gott vertrauen. Und dann, wenn wir empfangen von Gott aus seiner Weisheit und aus seinem Wissen, dass wir dann unseren Verstand auch gebrauchen. Schau mal, allein die Bibel zu lesen benötigt ja auch Verstand. Aber vertrauen wir dann auch darauf, dass der allmächtige Gott ganz persönlich durch dieses Wort zu uns spricht, uns Dinge offenbart über unser Leben. Darauf kommt es letztendlich an, auf ihn so wie ein Kind zu vertrauen und dann all unsere Talente, damit meine ich nicht nur den Verstand, alles andere auch, was er euch gegeben hat, zu seiner Ehre einzusetzen. Und da ist uns Daniel so ein super starkes Vorbild, wie er das macht, diese Selbstverständlichkeit auf Gott zu vertrauen. Er geht zum König, obwohl er ja noch keine Offenbarung hat und sagt, gib uns die Frist, wir deuten den Traum. Er betet zu Gott, dass er ihm das zeigt, dass er ihm Gnade schenkt. Und er tritt dann auch, und da geht es jetzt weiter in unserer Geschichte, ganz nüchtern und verstandesgemäß beim König auf und erzählt ihm das. Das führt mich zum zweiten Punkt. Der Herr hat das letzte Wort. Eigentlich ist ja die Überschrift in diesem Kapitel, Nebukadnezar hat einen Traum. Und wir haben noch gar nicht von dem Traum gesprochen, wir wissen noch nicht mal, was er geträumt hat. Aber diese Vorrede, oder diese lange Geschichte in diesem Kapitel ist einfach wichtig, diesen Unterschied zwischen diesen Zeichendeutern, die rein menschliche Vernunft anwenden, um Entscheidungen zu treffen, und Daniel, der sich auf den allmächtigen Gott verlässt, um das rauszuarbeiten. Das ist wichtig. Ja, genau. Daniel geht also zum König. Und das ist auch so cool, ne? Also erstmal geht er zu diesem Befehlshaber der Wache und sagt, okay, kann man jetzt erstmal diesen Tötungsbefehl pausieren, denn wir haben die Deutung. Und der Oberbefehlshaber, der lässt auch so ein bisschen Licht auf sein Leben fallen und geht zum König und sagt, ich habe den Mann gefunden, der den Traum deuten kann. Und egal. Und der König spricht zu Daniel, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Und das ist so cool, was Daniel jetzt sagt. Er sagt nicht, ja, ich bin's, ich kann das. Sondern er sagt, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die Weisen, Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen. Und da schließt er sich mit ein, er sagt, kein Mensch kann das sagen. Ne? Und dann sagt er so einen tollen Satz, aber es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und das ist so eine starke Antwort vor dem König. Es gibt einen Gott im Himmel. Du kommst bestimmt in deinem Leben ganz oft in Situationen, wo du keine Antwort hast. Und wie cool wäre es und wie stark wäre es, wenn du jetzt zu deinem Freund, zu deinem Nachbarn, zu deinem Arbeitskollegen sagst, du, ich weiß auch nicht, es ist schlimm, was du mir da jetzt erzählst, das ist schwierig, ne? Und ich habe da keine gute Antwort drauf. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Und dann kann man gemeinsam beten oder für jemanden beten, weil man weiß, das ist ein Gott im Himmel, der offenbart sich. Weil du weißt, es ist ein Gott im Himmel, der greift ein in unser Leben. Und das haut er dem König da so hin. Ne? Also es gibt einen Gott im Himmel und der hält all dieses Wissen in der Hand. Und dann zeigt er ihm den Traum und sagt ihm, du hast so ein Bild gesehen, das hat dich erschreckt. Du hast einen Menschen gesehen, ein großes Standbild, dessen Haupt aus Gold war, der Brustteil aus Silber, der Bauch und die Hüfte aus Bronze, die Füße aus Eisen. Er kommt übrigens das Sprichwort her, etwas aus einem Ton Eisengemisch. Da kommt übrigens das Sprichwort her, etwas steht auf tönernen Füßen. Ich will ja gleich wissen, warum. Und dann hast du, das war schon strange genug, da anzuschauen, und dann kam so von außen, so ohne menschliches Zutun, schreibt die Bibel, von außen, ein Stein, er ist klein, und haut da an dieses Standbild ran, und das Standbild zerbricht, Und der Stein, heißt es da, zermalmt das ganze Ding und wurde immer größer, dieser Stein, wie ein großer Berg. Und am Schluss hat er die ganze Welt ausgefüllt. Das war jetzt der Traum, den Nebukadnezar geträumt hatte. Und weil Daniel ihm jetzt genau das so geschildert hat, wie er es gesehen hat, deswegen weiß Nebukadnezar auch, das, was jetzt kommt, die Deutung ist wahr. Das war ja sein Test an seine, an sein Wahrsagepersonal. Und Daniel erklärt ihm jetzt in der Reihenfolge, was da passieren wird. Er sagt, dieses goldene Haupt, das bist im Grunde genommen du und dein Reich. Die Babylonier, das ist das goldene Haupt. Und nach dir wird ein anderes Reich kommen. Das ist auch schon nicht so ganz ohne. Ne? Also einem absolutistischen, leicht paranoiden Weltherrscher zu sagen, nach dir. Das hat er nicht gerne gehört. Aber sehr interessant, dass im Buch Daniel sogar das später vorkommt, nach dir. Denn das Babylonische Reich endet und im 6. Kapitel lesen wir dann, dass die Perser die Macht übernehmen. Und das ist eben hier dieser silberne Teil, das Medo-Persische Reich wird das Babylonische ablösen. Und das wiederum wird abgelöst werden durch ein anderes Reich, was Bronze ist, von dem wir heute so sagen würden, das ist das griechische Reich unter Alexander gewesen, auch ein Weltreich, riesengroß, das wiederum abgelöst wurde durch das Römische Reich, das für diese eisernen Beine steht. Und da unten haben wir sozusagen so ein viertes 4b-Reich. Das hängt da noch dran an den Beinen, aber es ist ganz besonders. Es ist Eisen und Ton gemischt. Und wir gehen davon aus, und ich sage euch auch gleich warum, dass dieses Reich noch nicht da ist. Während diese natürlich alle schon da waren. Und wir gehen deswegen davon aus, ja, dass es eben ein endzeitliches Reich sein wird, weil es im Kapitel 7 so sein wird, dass Daniel selbst nochmal einen Traum haben wird, in dem er die gleichen, im Wesentlichen die gleichen Inhalte träumt, aber in einem anderen Bild. Genau, und dann erklärt Daniel dem König Nebukadnezar noch, was es mit dem Stein auf sich hat. Er sagt, wenn das passiert, wenn dieses Reich da sein wird, zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Und das begreifen wir als das Reich, das Jesus aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Und wenn wir dieses Parallelbild, diesen Traum aus Kapitel 7 sehen, wo Daniel Tiere sieht, dann entspricht das jeweils diesen Reichen. Und dieses vierte Tier, was ganz besonders auffällig ist, aus diesem Tier wird ein Herrscher hervorgehen, der in ganz besonderer Weise sich von allen anderen Herrschaftssystemen unterscheiden wird. Und da schließt sich der Bogen der Prophetie in Daniel auch mit der Prophetie im Buch der Offenbarung, denn das deutet dann auf dieses endzeitliche Reich hin, das der Antichrist aufbauen wird. Aber wir wissen auch aus dieser Prophetie in Daniel 7, dass am Schluss der Herr Jesus kommt, das entspricht dann diesem Stein, und sein neben dem Gericht Gottes dann auch dieses ewige Reich aufgerichtet wird. Das heißt, Gott hat Nebukadnezar in diesem Traum einen riesigen Überblick über die Geschichte gezeigt. Und wir dürfen als Botschaft mitnehmen, dass egal was passiert, dürft ihr nicht denken, damals war der Daniel ja noch hier. Das ist ja alles erst danach passiert. Und es ist so exakt passiert, dass man später immer gedacht hat, naja, das hat er gar nicht gesehen, sondern das Buch Daniel ist einfach später geschrieben worden und diese ganzen geschichtlichen Ereignisse sind da eingearbeitet worden. Aber so ist ja nicht Prophetie. Prophetie heißt, dass Gott dir zeigt, wie es kommen wird. Und weil das alles so eingetroffen ist, wissen wir auch, auch das wird eintreffen. Und das ist unser Punkt, an dem wir stehen. Auch wenn wir jetzt auf die aktuelle Weltpolitik schauen, wir wissen, egal was kommt, und wir werden uns nicht in irgendwelche Spekulationen versteigen, wir wissen, es wird so kommen, dass Gott alles in seiner Hand hält und er das letzte Wort spricht. Alles zuvor ist Realität geworden und auch das wird Realität werden. Wir haben nur im Vergleich zu Daniel so das Privileg, zurückzuschauen, später geboren zu sein. Also macht es wie Daniel, rechne mit dem übernatürlichen Wirken Gottes in deinem Leben und hör auf das lebendige Wort Gottes. Vertrau zuerst Gott und dann benutze deinen Verstand. Und wisse, dass am Ende der Herr Jesus siegt und von dem Alten, wie auch immer grausam und mächtig es sein wird oder war, nichts mehr übrig bleibt. Sein Reich verdrängt alles andere. Und deswegen brauchen wir uns auch nicht zu fürchten. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Wenn du noch kein Kind Gottes bist oder wenn du aus der Nähe Gottes weggegangen bist, warum auch immer, Gott kennt dich, kennt dein Herz, er kennt dich ganz genau und er liebt dich von ganzem Herzen, dann lädt er dich ein. Gib ihm dein Leben oder gib es ihm wieder. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Gott außer durch ihn. Und an diesem Kreuz auf Golgatha, da ist er für dich gestorben. Er hat deine Fehler, deine Schuld auf sich genommen. Und er wartet nur auf dich, dass du zu ihm kommst und es annimmst. Und dann wirst du dabei sein, wenn später mal dieses Reich aufgerichtet wird. Wo es heißt, dass die Vielzahl von Menschen, die den Herrn Jesus angenommen haben, zu seiner Ehre zusammen sein werden und mit ihm in diesem Reich leben werden. Er lädt dich ein. Komm in seine Arme. Amen.